Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot Seats and Cold Brew an einem sonnigen Dienstag aus der 13. Etage vom, ich weiß gar nicht, was es für ein Hotel ist, Motel One in München. Und bei mir ist Maike Mock von Evil Eye. Wir haben gestern ein wunderschönes Event hier in München organisiert, beziehungsweise Maike hat es organisiert. Und da haben wir doch gleich mal die Chance genutzt, sie zu interviewen, was eigentlich genau sie in die Sportbranche bringt. Maike, schön, dass du da bist und dass du dir hier nach dem Frühstück die Zeit nimmst, dass wir uns mal kurz unterhalten können.
Ja, freut mich. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Premiere für mich. aber ein cooler Rahmen. Wir haben ein cooles Event hinter uns. Premiere.
Ja. Genau, also das war auch eine Premiere, dass wir hier, wir haben, glaube ich, schon relativ lange darüber gesprochen, dass wir mal gemeinsam ein Event machen wollen, was auch so ein bisschen die Kulinarik und den Sport verbindet und natürlich auch das Geschichten erzählen. Und das war richtig cool, was hier gestern stattgefunden hat. Da gehen wir jetzt gleich nochmal drauf ein, aber vor allen Dingen möchten wir jetzt erstmal ein bisschen was über dich erfahren. Wir arbeiten jetzt, glaube ich, schon seit 6 Jahren oder so zusammen mit Evil Eye und früher Adidas Evil Eye arbeite ich jetzt schon, ich glaube seit fast schon 15 Jahren zusammen oder so. Wann bist du zu Evil Eye gekommen?
Ich bin tatsächlich bei Evil Eye seit der ersten Stunde von Evil Eye, also seit 6 Jahren. Das ist das, was für mich auch so mega spannend macht, mit Evil Eye zu arbeiten, weil ich wirklich diese junge Marke, die aber doch viel Erfahrung aus der Sportbranche mit sich bringt, in Deutschland und in der Schweiz mit groß machen durfte. Und da die Zusammenarbeit mit euch, mit Markenbotschaftern, mit Athleten einen ganz großen Anteil eben dran hat. Mhm. Und das war mein Weg damals. Das war der Einstieg in die Berufswelt. Und den durfte ich mit Evil Eye machen. Und das ist natürlich seit 6 Jahren eine riesige Lernkurve für mich.
Ja, es ist halt, also wie du schon sagst, es ist halt so ein bisschen so eine spezielle Geschichte. Ne? Also es gibt halt irgendwie diese riesige Historie mit dieser Adidas-Vergangenheit, also es gibt quasi diesen Mutterkonzern Silhouette und der hat damals die Lizenz von Adidas gehabt. Dann gab es die Adidas Evil Eye Brille, da sind auch diese ganzen kanadischen Freeride-Helden für gefahren. Und dann ist dieser Vertrag irgendwann ausgelaufen und dann hat Silhouette gedacht, okay, wir machen jetzt unsere eigene Marke unter dem Label Evil Eye. Und das heißt, da ist quasi eine neue Marke entstanden, mit aber diesem riesigen Background. Wie war das denn für euch, als ihr dann die Marke gestartet habt? War das schwierig zu erklären, was das jetzt ist?
Also es hat Erklärungsbedarf gegeben, absolut. Weil ich glaube, das ist nicht so der gängigste Weg, den viele Marken gehen. Häufig ist es sogar eher andersrum. Aber bei uns war eigentlich vor allem das, was uns Sicherheit gegeben hat, war, dass wir einfach seit vielen Jahren gute, hochwertige Produkte produziert haben. Wir wussten, was wir können. Wir hatten das Know-how in der Produktion, in der Entwicklung dieser Produkte, wussten, was es bedeutet, Sportbrillen zu machen, auch optische Sportbrillen, ein ganz großes Steckenpferd zusätzlich von uns, wo viele junge Sportler in der Zwischenzeit davon profitieren oder auch profitieren. Genau, und das war eben das, was uns Sicherheit gegeben hat und dann einfach auch das Spannende, damit einen neuen Weg zu gehen. Und das ist natürlich schon auch eine Aufgabe, eine junge Marke, die noch nicht bekannt ist am Markt, groß zu machen. Also ich sage immer, da hatten wir so den Startup-Charakter eigentlich immer mit dabei, der schwebt auch immer noch mit. Aber das Coole ist einfach, dass das Produkt viel Know-how und Qualität mit sich bringt und auf die konnten wir vertrauen. Und das ist das, was uns Sicherheit gegeben hat und heute noch Sicherheit gibt.
Ja, das ist echt cool. Ich meine, gestern habe ich Zahlen gehört. Es gab jetzt gerade eine neue Marktforschung, was euer Anteil am Brillen- oder am Sportbrillenmarkt ist. Und das ist keine kleine Zahl mehr, oder?
Die ist in der Zwischenzeit enorm hoch. Also ich will jetzt hier gerade keine Zahlen in den Raum werfen, weil ich sie auch nur noch schemenhaft vor Augen habe. Aber ich weiß, uns irgendwo oben rechts in der Tabelle im Diagramm stehen, heißt, die Entwicklung ist einfach toll. Die ist da. Es bestätigt uns darin, dass es passt, was wir da produzieren, ja, dass Athleten, aber auch Endkunden auf die Produkte vertrauen und das ist halt einfach schön zu sehen, dass wir da in der Zwischenzeit einen ganz, ganz festen Platz eben im Bereich Sportbrille für uns genau bekommen haben, ja.
Wir haben ja, glaube ich, vor anderthalb Jahren schon mal einen Podcast mit Daniel gemacht, mit eurem Produktmanager. Und den verlinke ich mal in der Shownotes, also um noch deutlich tiefer in das Thema optische Verglasung und so reinzugehen, dann einfach mal hier auf den Link klicken. Das ist auf alle Fälle super spannend. Ein Freund von mir, der Freeride Flow, der fährt ja auch die optischen Brillen. Und ich glaube, auch für ihn ist es halt einfach eine richtige Erleichterung, eine vernünftige Sportbrille mit Stärke zu haben, oder?
Absolut. Also ich glaube, ich sage immer, an der Stelle waren wir bei vielen Athleten, du hast gerade angesprochen, beim Flo, beim Freeride-Flo, tatsächlich der Problemlöser, ja. Also wir haben, es geht am Ende darum, mit Spaß und Freude auf dem Bike zu sitzen, mein Trail zu laufen, was auch immer zu tun und um sich da eben sicher zu fühlen. Einerseits das Thema gut sehen zu können, also wenn dann jemand auch eine optische Korrektur braucht, so wie du es gerade sagst, aber tatsächlich einfach auch der Schutzfaktor. Ja, ich bin verschiedenen Umwelteinflüssen draußen ausgesetzt und das ist das eben, was die Brille ja mit am wichtigsten macht als Ausrüstungsgegenstand. Und deswegen haben wir eben für viele Athleten dann doch so eine hohe Bedeutung. Also die häufig am Anfang unterschätzte Sportbrille, das rückt eben auch immer mehr in den Fokus, dass wir eben Problemlöser sein können, weil wir eben dafür sorgen, dass man gut sieht auf dem Trail, wo die Bewegungen extrem schnell sind, wo ich Dinge extrem schnell wahrnehmen muss. Ich habe wechselnde Untergründe, ich habe Licht-Schatten-Wechsel. Also das sind, wenn man sich das mal vor Augen führt, bewusst, sind es unheimlich viele Einflüsse, die auf einen einprasseln und die muss das Gehirn verarbeiten. Und dann will man ja auch irgendwie nicht nach einer Stunde platt vom Bike steigen, sondern man will die Konzentration ja lang hochhalten. Und deswegen ist es allein aus sportlicher, sportwissenschaftlicher Sicht auch ein unheimlich wichtiger Bereich, das ganze Thema Sehen- und Augenschutz. Und deswegen auch für viele Athleten in der Zwischenzeit ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deswegen auch für die wichtig, am Ende einen guten Partner an der Seite zu haben, auf den sie sich verlassen können.
Ja, definitiv. Und ich meine, es gibt halt viele Brillenhersteller, die, wo, also eine Qualität von so einer Brille merkt man jetzt nicht unbedingt im Rahmen. Natürlich gibt es da auch Unterschiede, aber merkt man ja vor allen Dingen im Glas. Und ich glaube, das ist vor allen Dingen auch eure, ja, euer Steckenpferd, ne? Das halt, es ist natürlich schwierig, ich meine, die Gläser sind in alle Richtungen irgendwie gewölbt und das dann irgendwie rechts oben oder links oben oder links unten im Sichtfeld nicht irgendwie alles so verblurrt. Das ist gar nicht so einfach zu machen, oder? Also so Brille ist nicht so das einfachste Thema, obwohl es vielleicht am Anfang erstmal, ja klar, du hast irgendwie einen Schutz, aber alleine so die Form des Glases ist gar nicht so einfach, oder?
Absolut, auch für Leute, die jetzt neu mit einer Sportbrille einsteigen und vielleicht früher nur mit einer optischen Brille auf dem Bike gesessen sind, ja, da gibt es ja leider die wildesten Lösungen, die häufig nicht die sichersten sind. Deswegen bieten wir eben Lösungen an. Aber es ist eben
Goggle über die normale Brille zum Beispiel. Ist nicht besonders gut, schaut aber dafür scheiße aus.
Absolut, absolut. Sicherheitstechnische volle Katastrophe. Genau. Deswegen haben wir diese Lösung. Deswegen ist es aber super wichtig, dass man einfach da einen guten Fachmann an der Seite hat. Also für uns ist da die Zusammenarbeit eben mit Optikern auch extrem wichtig, ja, die bringen das optische Fachwissen mit, die wissen auch, wie man sowas gut vermisst, weil es ist nicht einfach, ich gebe im Internet meine Werte ein, sondern ich habe den Optiker meines Vertrauens, ja, wir haben in der Zwischenzeit ein riesen Netzwerk an Optikern, die sich sehr, sehr gut auch mit Evil Eye auskennen, die kennen die Produkte, die wissen, was sie tun müssen, die haben es gelernt. Und die wissen auch, dass man am Ende auf den Sportler, der kommt und was er auch für eine Anwendung hat mit der Brille, eingehen muss. Also dass nicht ich beim Läufer die gleiche Anzeichnung machen kann, vielleicht wie beim Mountainbiker, solche Geschichten. Also ich muss mich einfach ein bisschen mit dem auseinandersetzen, was der Kunde für Anforderungen
hat. Da gibt es auch Unterschiede, oder?
Ja, tatsächlich. Es ist so, dass je nachdem, wo man auch durch die Brille dann durchschaut, also wenn wir von der optischen Verglasung sprechen, wenn ich dann eine Brille habe mit dieser optischen Korrektur, kommt es tatsächlich darauf an, ob ich jetzt auf dem Rennrad sitze oder sogar auf einem Zeitfahrrad und habe eine extrem tiefe Position, dann schaue ich ja viel höher durch das Glas. Und das beeinflusst natürlich, wo meine Stärke im Glas dann eingeschliffen ist. Also ich drifte schon ab in die optischen Fachkenntnisse, aber auch die habe ich mir so ein bisschen die letzten 6 Jahre angeeignet. Aber da gibt es natürlich, wie ich es gerade gesagt habe, die Fachleute, die sich da noch tiefer auseinandersetzen. Und ich habe da auch, gerade wenn es um die Athleten geht, habe ich bei uns, wo ich jetzt sitze, in dem Fall in Stuttgart, in der Deutschen Vertriebs- und Marketinggesellschaft, Optikerinnen sitzen, die mir da halt zur Seite stehen und sagen, hey, wir holen den zu uns, wir schauen uns das an, dass das für die Athleten am Ende einfach 100% passt, weil eben, wie du es gerade gesagt hast, das Thema Sportbrille nicht einfach die optische Brille ist. Man muss sich es genau anschauen, man muss denjenigen auch drüber informieren, was passiert, wenn das Glas eben gewölbt ist, was kann vielleicht am Anfang auch mal auftreten, wo muss ich mich dran gewöhnen, aber auch, was ist nicht normal und wenn es nicht passt, wann müssen wir es uns auf jeden Fall nochmal anschauen, weil in erster Linie muss es am Ende auch so sein, dass ich die Brille eigentlich vergesse, sobald ich sie aufziehe. So gut muss es passen.
Ja. Was hat dich denn dann damals zu Evil Eye gebracht? Also du hast dich irgendwann dafür entschieden, du hast ja gesagt, so, das war so dein Berufseinstieg oder du kamst wahrscheinlich aus dem Studium. Wie bist du auf Evil Eye aufmerksam geworden und was hat dich dann am Ende überzeugt, dahin zu gehen?
Auch das war eigentlich ganz spannend, weil ja tatsächlich, ich bin damals auf Jobsuche gegangen. Ich habe Sportmanagement studiert. Für mich war eigentlich immer klar, ich will den Bezug zum Sport. Ich habe immer gern mit Menschen zusammengearbeitet. Und als ich gesehen habe, dass die Stelle dann auch eben den Kontakt zu Athleten zum ganzen Thema Sportmarketing, Sportsponsoring mit sich bringt und gleichzeitig aber auch das Marketing, also ich sag mal mit kreativen Ansätzen eine Marke groß zu machen, war das für mich eigentlich eine ganz coole Kombination, weil diese Stelle, die ich heute mache, extrem viel Facetten abdeckt und für mich deswegen ein extrem abwechslungsreicher Berufsalltag ist. Ich habe aber damals tatsächlich, als ich mich auf die Stelle beworben habe, durfte man über Evil Eye noch nicht sprechen und das war das super Spannende. Also ich habe mich eigentlich auch so ein bisschen auf so eine Ungewisse beworben. Ja, ich wusste, was dahinter steckt, was ich da machen kann, habe da ganz viel Parallelen zu dem, was ich gerne mache, gesehen. Wusste auch, es geht um Sportbrille, aber was für eine Geschichte für Neustart vor allem auch vor uns steht, das war zu dem Zeitpunkt gar nicht bekannt und das war eben für mich dann auch das Spannende. Es war aber für mich ganz klar, dass mit den Inhalten, die diese Stelle mit sich bringt, das, was ich gerade schon gesagt habe, ja, so viel spannende Themen abgedeckt werden, die ich einfach gerne mache, wo ich mir auch große Möglichkeiten habe, dran zu wachsen als junger Mensch. Und das war eben damals der Antrieb. Mein Sport hat mich schon immer begleitet, mache ich schon immer gerne, ist ein ganz wichtiger Bestandteil in meinem Alltag. Und deswegen ist es halt auch schön, dass im Berufsleben eben auch zu integrieren. Und ich glaube, dann geht man die Dinge nochmal mit einer ganz anderen Motivation einfach an.
Ja, tatsächlich. Ich glaube, das ist was, ne, was wir ja auch immer wieder so ein bisschen in der Bike-Szene merken, dass du musst irgendwie verbunden mit dem Sport sein, damit das halt auch funktioniert. Ich meine, es kommen immer wieder irgendwelche Manager von außen. Das funktioniert aber selten, weil du musst halt irgendwie so diese Sportsprache sprechen. Ne? Und Evil Eye ist ja wirklich nicht nur eine Radfahrbrille, sondern es ist halt wirklich Multisport. Also ich war total überrascht, wo man alles eine Brille braucht. Also irgendwie beim Beachvolleyball und alles Mögliche. Was ist denn so der Sport, den du persönlich am liebsten machst?
Ich sitze tatsächlich eigentlich in der Zwischenzeit am liebsten auf dem Bike.
Okay.
Also das Laufen begleitet mich eigentlich schon seit über 20 Jahren, wenn ich so überlege, wie alt ich schon bin, ja, über 20 Jahre, ist so das Laufen eigentlich das, was ich immer mache, was ich mehrfach die Woche mache. Das ist mal länger, so wie es gerade passt, mal weniger. Und die letzten 4, 5 Jahre ist es vor allem Gravel eigentlich dazugekommen und ist zu einer großen Leidenschaft geworden. Ich reise schon immer gern klein, kompakt, eher minimalistisch. Dann kam das ganze Thema Bikepacking damals auch auf. Das ist auch immer schön, wenn man so Leidenschaften in der Familie auch mit dem Partner teilen kann. Und wir da eigentlich dann ja total Blut geleckt haben. Das heißt, wir sind dann vor 2 Jahren von Berlin nach Kopenhagen gefahren und haben solche Geschichten jetzt angefangen zu machen. Und das ist das, was mich im Privaten und dann natürlich auch die Parallele im Berufsalltag beschäftigt, solche Dinge zu erleben. Und ja, wenn man darüber natürlich am Ende sprechen kann mit Athleten, was man auch am Ende mit unseren Brillen erlebt hat, ja, dann gibt es, finde ich, nichts Authentischeres. Und ich sage immer, das Schöne ist, ich muss es keinem verkaufen, weil ich spreche über meine eigenen Erfahrungen damit. Und die machen einfach Spaß. Und dann sind es einfach auch in dem Fall die emotionalen Erlebnisse aus dem Sport, die man dann ja auch teilen kann. Du hast vorher gesagt, die Sportbranche lebt am Ende davon, dass die Leute wissen, was Sport bedeutet, was es bedeutet, das zu machen, was es mit einem selber macht, wenn man einfach auf dem Bike sitzt, wenn man eine Runde laufen geht. Und das ist das Schöne, dass ich diese Leidenschaft auch in meinem Job austauschen, aber auch weitertragen kann.
Genau. Jetzt ist es ja so, ich beschäftige mich vor allem mit Radfahren und bin in der Radszene unterwegs und da sprechen wir immer so eine Sprache. Du jetzt, der irgendwie mit vielen unterschiedlichen Sportlern redest, merkst du Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Sportarten auch? Hier komme ich irgendwie besser klar, da komme ich nicht so gut klar. Ich meine, ihr macht, glaube ich, auch Golf und so. Und oder auf alle Fälle war Golf früher ein riesiges Thema, als es noch die drei Streifen waren. Wie ist das so mit den Athleten? Also merkst du da Unterschiede?
Also grundsätzlich kann ich sagen, absolut ja. Ich meine, jetzt ist es so, durch das, dass ich für Evil Eye in Deutschland und der Schweiz das Sportmarketing wieder von null mit aufgebaut habe, fließen natürlich schon auch immer, glaube ich, eigene Vorlieben mit ein. Man darf natürlich den großen ganzen Blick nie vergessen, ja, weil dann haben wir irgendwann nur noch die Bikepacker, die alle mit der Brille rumfahren und die Beachvolleyballer gehen leer aus. Und am Ende sind es auch die anderen Sportarten, die für mich dann das große Ganze ausmachen. Es ist super spannend, auch sich mit Beachvolleyballern auszutauschen. Ja, die haben dann auch andere Herausforderungen, egal ob das das Produkt ist oder auch deren Sportleralltag, sind auch eigentlich immer tolle, lässige, coole Menschen. Und das ist, glaube ich, am Ende das Schöne. Ja, die Sportarten ticken alle anders. Es sind auch alle andere Anforderungen. Aber für mich ist einfach spannend, dass man am Ende doch merkt, dass überall Sportler dahinter stecken. Und das ist das, was man spürt. Also die Denkweise, dass die Leute für den Sport leben. Ja, dass viele einfach heute auch immer noch viel dafür tun müssen, um davon leben zu können. Mhm. Wir arbeiten nicht nur oder mit wenigen Sportlern, ja, die sich so glücklich schätzen können, dass sie ausgesorgt haben bis zum Ende des Lebens. Und ich glaube, da merkt man einfach, dass die Menschen angetrieben sind durch die Motivation für den Sport und dass das ist, was sie jeden Tag gerne machen. Und das vereint das Ganze. Und deswegen ist es für mich jetzt mit dem einen nicht leichter, mit dem anderen schwerer, nur weil er aus einer anderen Sportart kommt. Es ist eher, dass es das Ganze bereichert. Für uns natürlich auch weitergedacht in Richtung Produkt extrem spannend ist, wo funktioniert was, aber vielleicht auch andersrum. Wir haben ein Produkt, das ich aktuell in allen Sportarten im Einsatz habe und das ist dann auch wieder spannend, ja, dass ich irgendwo, ja, die Anforderungen an die Brille, die sind schon unterschiedlich, aber irgendwo sind sie dann doch auch wieder gleich, ja, weil ich habe schnelle Bewegungen, gut sehen müssen alle können, es gibt schnelle...
Aber gibt es unterschiedliche Anforderungen von denen, also kannst du mal irgendwie so ein paar je nach Sportart so ein paar Anforderungen nennen? Also weil beim Mountainbiken ist ja, du musst halt, also Schutz ist halt wichtig irgendwie gegen alles, was irgendwie so fliegt und so. Und du musst halt einfach klar sehen können, um super schnell entscheiden zu können. Wie ist das bei anderen Sportarten?
Also das Extrembeispiel, das ich immer gerne nenne, ist natürlich sind die alpinen Sportler, die im hochalpinen Bereich unterwegs sind. Da habe ich natürlich extrem starke Reflexionen durch Schnee. Ich habe aber auch oft extremere Situationen, in denen sich die Athleten befinden. Ja, die hängen an einer Felswand, die müssen unheimlich vertrauen, dass die Brille hält, weil die ist in dem Fall dann weg. Klar, das kann mir auf dem Mountainbike auch auf dem Trail passieren. Aber die haben dort tatsächlich durch Reflexionen einfach eine ganz andere Belastung. Also die würden auch nichts mehr sehen, wenn die Brille dann unter Umständen weg ist und die Sonne scheint und ich bin auf dem Gletscher. Dann haben die natürlich auch temperaturmäßig diesen extremer Kälte ausgesetzt und dort ist es tatsächlich so, dass wir auch andere Brillenmodelle im Einsatz haben. Also die sind dafür entwickelt. Wir haben extrem starke Sonnenbelastung. Das habe ich gerade schon gesagt, das führt teilweise zu Verbrennungen. Wir haben jetzt mit Athleten einen Nasen-Wangenschutz zum Beispiel entwickelt, was für mich früher ganz weit weg war. Ich wusste gar nicht, dass man sowas braucht. Aber wenn man eben mit diesen Athleten in diesen extremen Sportarten in Austausch geht, merkt man eben, wo da noch der Bedarf da ist. Und das ist eben das Spannende, dass wir die Chancen haben, solche Geschichten dann auch weiterzuentwickeln. Und dann ist es natürlich klar, mein Beachvolleyballer, da ist die Brille Vollgas dem Sand ausgesetzt. Also ich sage es immer, die Brillen, die ich von den Beachvolleyballern zurückbekomme, da stehe ich eine Stunde in der Küche und reinige die erstmal, überall Sandkorn drin. Ja. Ja, das ist eine unheimliche Beanspruchung für die Brille. Die hat sie in der Regel beim Mountainbiken nicht, ja, und auch nicht beim Laufen auf dem Trail. Und von dem her sind oft so eher so die Umweltbedingungen dann auch anders für die Brillen und auch die dahingehend die Anforderungen, genau.
Aber es ist vielleicht ein ganz gutes Thema, weil da hast du mir zum Beispiel richtig weitergeholfen. Wenn ich jetzt meine Brille beim Radfahren habe, es läuft mir Schweiß rein oder sonst irgendwas, oder ich touch mal drauf, dann ist sie halt dreckig. Wie reinige ich eine Brille vernünftig? Weil da hatte ich wirklich immer Schwierigkeiten mit diesen, ja, dann doch irgendwie Filmen darunter zu bekommen, sodass man vernünftig was sieht. Was sind so deine Tricks, die Brille wirklich gut zu reinigen?
Also ich muss ehrlich sagen, meine wandert eigentlich, wenn sie richtig dreckig ist, tatsächlich unter das klare Wasser. Einfach um wirklich Schmutzpartikel runterzuspülen, dass ich nicht Sand oder andere Körner, die ich drauf habe, am besten noch ins Glas einreibe, ja, dass die richtig drin hängen und schön Kratzer machen. Deswegen ist es wichtig, die erstmal klar abzuspülen. Und dann ist es eigentlich so, dass ich sie meistens durch ein gutes Brillenputztuch richtig sauber polieren kann. Das ist das, was eigentlich in den meisten Fällen super gut funktioniert. Viele haben Brillenputzsprays.
Da hast du mir schon eins gegeben von euch.
Genau, also wir haben sowas, aber das ist tatsächlich gar nicht so oft im Einsatz und kaum Athleten von uns benutzen das eigentlich regelmäßig, weil die sich wirklich mit Wasser und gut polieren und sauber reinigen dann sehr gut behelfen können. Ich glaube, das ist auch oft die Frage, wie empfindlich bin ich, wie viel auf der Brille ist. Wir sagen auch immer, mit einem Spiritus kann man ganz, ganz sanft immer mal ran, um das einfach zu lösen, okay. Aber da wirklich ganz vorsichtig damit umgehen. Also es ist nichts, was ich regelmäßig machen sollte. Wenn ich wirklich irgendwie mal einen richtigen Fettfilm drauf habe, weil ich mit der Sonnencreme noch drauf gelangt habe. Aber sonst ist wirklich eigentlich unser Allheilmittel, mit dem wir alles, ist Wasser und ein gutes Brillenputztuch, mit dem wir rangehen, genau. Also ich meine, mit einer ganz, ganz, ganz sanften, neutralen Seife kann man schon auch mal ran, wenn man sagt, hey, ich habe da einen Fettfleck, ich bin jetzt unterwegs, ich krieg's überhaupt nicht runter. Aber so arg viel braucht man eigentlich gar nicht, genau.
Okay. Ja. Was ist denn so dein Lieblingsprodukt bei Evil?
Mein Lieblingsprodukt ist die TrailSense. Also wir haben zwei Scheibenformen, die TrailSense und die TrailSense 2. Und bei mir ist es die TrailSense 2.
Das ist die du auch gerade aufhast, oder?
Ja, genau, ja. Genau. Und was für mich aber tatsächlich noch viel cooler ist, dass wir die jetzt in XS bringen. Also wir machen eine dritte Größe jetzt ab August auf. Heißt, unser Portfolio erweitert sich in dem Bereich nochmal. Wir haben einfach gemerkt, dass ganz viele Frauen draußen unterwegs sind, immer bike-affiner werden, auf dem Rennrad sitzen, die super schmale Köpfe haben und wir das oft gar nicht abdecken konnten. Das habe ich an mir selber gemerkt. Das ging schon mit der S, es ging vor allem im Helm total gut. Ich habe die auch nie verloren, aber es sah einfach immer so ein bisschen zu groß aus. Und deswegen ergänzen wir das Ganze und jetzt ist natürlich so für mich das Highlight-Produkt, die TrailSense 2 in XS, okay. Die jetzt ab August dann auch so erhältlich ist, genau.
Grundsätzlich habt ihr ja bis jetzt immer S und L, glaube ich, gehabt, ne? Und hast du das Gefühl, da hat sich was geändert in den letzten Jahren, dass früher musste sich eine Brille immer so, in das Gesicht einfügen. Sie durfte nicht so auffallen, sie musste halt... Und mittlerweile sind diese Brillen ja riesig geworden. Ich meine, bei Evil Eye geht's noch, aber es gibt ja andere Hersteller, die bedecken ja fast das komplette Gesicht. Und hast du das Gefühl, dass die Brillen eher von diesem, okay, ich muss irgendwie so dezent im Gesicht stattfinden, zu so einem Modepiece auch geworden sind, was halt anders im Gesicht funktioniert wie früher noch?
Also ich glaube, da hat ein unheimlicher Wandel stattgefunden und ich glaube, der ist immer von zwei Seiten getrieben. Hat auf der einen Seite natürlich immer auch Modetrends. Ich habe aber im Monoscheibenbereich, also jeder, der mal beides aufhatte, eine Brille mit einer Monoscheibe, also Mono ist immer durchgehend, das andere wäre dann das geteilte Glas, also ich habe zwei Gläser, merkt schon, ich habe ein großes Sichtfeld, ich habe einfach auch Vorteile dadurch. Ich habe dieses unbegrenzte Sehen, von dem wir immer sprechen. Ich habe einfach auch viel Schutz, wie du es gerade sagst. Wir sagen aber auch immer, es ist ein ganz schmaler Grat, weil groß, groß, groß heißt auch nicht immer nur, dass es der perfekte Schutz ist, sondern eine Brille muss am Ende eigentlich perfekt mit dem Gesicht abschließen. Und das ist auch unser Anspruch, dass die Brille einfach perfekt funktioniert. Dafür muss die Passform optimal sein. Und das ist am Ende auch der Grund, warum wir eine XS-Brille bringen. Also man kann sich das schon anschauen. Man sieht jetzt auch aktuell durch die Tour de France, da sehen wir viele sehr, sehr große Brillen. Und tatsächlich ist es aber nicht immer so, dass die große Brille auch den besten Schutz bietet, sondern sie muss einfach zum Gesicht passen. Sie muss gut abschließen. Nur dann bin ich geschützt vor Wind. Nur dann habe ich keine störenden Lichteinflüsse. Also das muss man schon so ein bisschen mit betrachten. Und ich glaube, an der Stelle ist an manchen Stellen auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit notwendig. Und es ist nicht die eine Brille, die ich aus dem Regal nehme, die halt für eine Brille, die für alle am Ende passt. Genau.
Ja. Ich meine, an sich kann man ja mit euren Brillen extrem viel anstellen, was halt das Thema Einstellmöglichkeiten angeht. Also du kannst irgendwie die Nasenflügel einstellen, du kannst die Bügel einstellen und so. Und so muss man, glaube ich, auch einfach das an jedes Gesicht genau anpassen, oder?
Absolut. Also ich sage immer, es klingt im ersten Moment so komplex, aber es sind eigentlich nur zwei einfache Funktionen, die die Brille mit sich bringt, die aber den entscheidenden Unterschied eben machen können, dass ich sage, sie passt dann ins Gesicht. Ob jemand jetzt ausgeprägte Wange hat, ob er eine weniger ausgeprägte Wange hat, wie hoch ist die Stirn, wie ist die Nasenform, und das sind so Sachen, jeder Mensch ist anders und darauf versuchen wir einfach so ein bisschen einzugehen, und die Erfahrung zeigt, dass wir eben mit unseren zwei, beziehungsweise jetzt bei einigen Modellen drei Größen und diesen zwei Einstellfunktionen relativ schnell ein Modell auf verschiedene Köpfe dann anpassen können, indem wir sagen, wir haben verschiedene Größen, wir haben dann noch zwei Einstellmöglichkeiten, und dann geht es relativ schnell, und dann sind es auch Funktionen, die Athleten ganz schnell drin haben, auch Endkunden, und denen sich die auch bedienen. Also das ist auch was, wenn ich den Helm aufsetze, dann wird die Brille kurz anders eingestellt und dann drückt mir der Helm die Brille auch nicht auf die Nase, und dann funktioniert es einfach. Ja. Andersrum, wenn ich sie zum Laufen aufziehe, dann stelle ich die Bügelneigung wieder ein bisschen anders ein, dann sitzt die gerade im Gesicht, weil da habe ich keinen Helm auf. Und das sind so einfache Dinge, und die haben in der Zwischenzeit auch die Athleten einfach drin, die machen das automatisch. Je nachdem, wie die Sonne einfach auch steht, kann man da relativ einfach Einfluss nehmen. Mhm. Genau.
Wir haben jetzt gestern hier in München eben dieses Launch-Event für ein neues Produkt von euch und für die XS-Brille gemacht. Da durfte ich ein paar von euren Kunden kennenlernen. Und da muss man jetzt sagen, ist jetzt ein anderer Press-Launch gewesen oder ein anderer Produkt-Launch gewesen, wie das, was ich normal gewohnt bin, wo halt einfach ganz viele Biker da sind und so. Sondern hier waren eben die Kunden von euch, und das sind ja überwiegend die Optiker. Was macht denn so diese Kundengruppe speziell?
Ich meine, für uns ist natürlich der Bereich Optik enorm wichtig, weil wir verkaufen über 90% unserer Brillen über den optischen Fachhandel. Und es hat genau mit dem zu tun, was ich vorher gesagt habe, dass wir das Know-how brauchen, dass jemand eine optische Brille dann auch perfekt für sich angepasst erhält. Das funktioniert nicht anders. Und deswegen ist es für uns der wichtigste Vertriebskanal sozusagen. Das ist aber, wie du sagst, natürlich tickt völlig anders wie die klassische Bike-Branche. Und ich habe da auch eine große Mischung aus Sport- und Bike-affinen Optikern. Ich habe aber auch Optiker, die tatsächlich einfach gar nicht so tief drin sind. Die verkaufen tagtäglich ihre optischen Korrekturbrillen für den Alltag und verkaufen optische Sportbrille noch mit. Und das ist so die Challenge, einfach dieses Thema Sportbrille, auch die Relevanz, da noch mehr in die Köpfe zu bringen. Also die sind sehr stark klassisch optisch getrieben. Viele, wie gesagt, haben da auch viel Leidenschaft, großes Know-how im Bereich Sportbrille, weil sie das selber machen. Wir haben aber auch sehr viele, die Nähe zum Sport gar nicht so haben. Und ich glaube, das ist der ganz große Unterschied, wenn ich einen Lounge habe irgendwo in der Bike-Branche, ja.
Da sind alle halt irgendwie im Thema drin, so, ne?
Voll, total tief. Jeder spürt die gleichen Emotionen in Bezug auf die Sportart. Jeder spricht über den gleichen Hintergrund. Und die Optiker kommen aus der Optik. Die stellen aber auch andere Fragen, man merkt es. Ja? Die gehen bei der Brille tiefer, die wollen mehr über das Glas wissen. Das ist ja auch das Wichtige. Das ist das, was unser Produkt am Ende auszeichnet, dass es ja dann auch so hochwertig ist. Und,
aber kann man da sagen, dass ein sportaffiner Optiker mehr von den Brillen verkauft oder besser die Brillen? Oder ist es genauso, dass jemand, der jetzt nicht so sportaffin ist, aber deshalb von einer komplett anderen Seite herkommt und trotzdem die Brillen dann halt gut verkaufen kann oder halt einfach perfekt beraten kann, weil der nochmal Fragen stellt, die vielleicht andere Leute nicht so am Schirm haben?
Nee, absolut. Ich glaube, du hast vollkommen recht. Ein Optiker, der selber sportaffin ist und es auch lebt, der spricht vor allem das Thema proaktiver an. Ich glaube, das ist mit der größte Punkt. Okay. Sport und das Thema Sportbrille auf dem Schirm zu haben, anzusprechen. Den Kunde, den ich da habe, zu fragen, hey, sitzt du nicht auf dem E-Bike? Gehst du Rennrad fahren? Fährst du bald in Urlaub? Was machst du im Urlaub? Und das sind Themen, die jemand, der sportaffin ist, viel mehr auf dem Schirm hat. Und das kann man absolut sagen. Wir haben, das sind eigentlich Sportoptiker, sagen wir oft, ja, die sind voll auf das Thema fokussiert, die sind da ganz tief drin, und das sieht man absolut auch an den Zahlen. Also da ist dieses Thema im Ladengeschäft auch viel präsent, und das ist aber auch das, was man so ein bisschen will, unter anderem auch so mit so einem Event wie jetzt gestern Abend. Man will das auch irgendwo ein bisschen wachrütteln bei den Optikern, ja, und sagen, hey, wir haben da ein gutes Produkt, gibt da draußen einen Bedarf, ja, wir haben irgendwo auch eine Verpflichtung, auch du als Optiker aufzuklären, zu sagen, hey, wenn du mit der Brille, die du im Alltag ansiehst, mit der optischen, vom Fahrrad fällst, und wenn das nur auf dem Weg zum Büro ist, dann hat es absolut, ja, es bringt es Sicherheitsrisiken mit sich. Mhm. Und das ist so das, was wir unter anderem, so diese Leidenschaft für Sport zu wecken, zu sagen, hey, trau dich und sprich das Thema Sportbrille an. Ja, wir haben dann unheimliches Potenzial, ob das der 65-jährige Gleitsicht-Sportbrillenträger ist oder der 30-jährige, der eben auch schon seine Brille braucht. Und das müssen wir so ein bisschen in manchen Bereichen einfach noch wachkitzeln. Und deswegen kann man das absolut bejahen. Also es gibt Optiker, die treiben das Thema, die leben das. Und wir haben aber auch noch sehr viele, wo einfach noch viel Potenzial da ist. Hm. Ja.
Evil Eye hat sich ja in den letzten Jahren wirklich von der funktionalen Brille zu einer sehr stylischen Brille entwickelt, gerade jetzt mit der TrailSense. Wie kommt das so bei euren Kunden, also bei den Optikern an? Weil da geht es ja vor allen Dingen ganz viel irgendwie um Funktion und ja, ist das Thema Optik da auch super wichtig oder?
Also das Coole ist, dass wir haben uns natürlich enorm weiterentwickelt. Wir haben auch neue Formen. Wir sind da extrem stark mit dem Wandel der Zeit gegangen. Wir haben aber unsere Funktionen nie aufgegeben. Also die Basic-Funktionen, die wir schon immer in der Brille hatten, die jeder kennt, die sind weiterhin drin. Und das ist mit eines der wichtigsten Punkte, dass wir immer sagen, hey, egal welches Produkt du in der Hand nimmst, du hast die Funktionen. Und dann ist es so, das ist total spannend, wenn man sich die Zahlen anguckt. Im Prinzip ist in der Zwischenzeit 50-50. Also wir haben die Klassiker, die immer gehen, da weiß der Optiker, was er tun muss. Ja, da weiß er, dass es funktioniert. Und wir haben aber im Prinzip in der Zwischenzeit in gleichen Anteilen die Monoscheiben, die neuen. Und das ist eben die spannende Entwicklung. Also ich bin nicht entweder oder, sondern ich habe den jungen Kunden, der kommt, der die Monoscheibe will, der sieht die bei der Tour de France, wo auch immer, der ist selber auf dem Mountainbike unterwegs und den kann der Optiker jetzt bedienen. Die öffnen sich auch viel, viel mehr dafür, das ist das Schöne zu sehen. Die haben aber auch immer ihren Klassiker noch in der Hand, ja, auf den sie zugreifen, wo sie auch wissen, was sie bekommen und bei welchem Kunde sie da auch hingreifen. Also es ist eher die Kombination. Am Anfang war das auf jeden Fall auch so ein Schritt zu sagen, hey, wir bringen das jetzt und sei da offen dafür, auch so ein bisschen zu erklären, warum kommt das, warum hat es auch seine Daseinsberechtigung, eine moderne Brille mit großer Scheibe. Und in der Zwischenzeit sind wir tatsächlich an dem Punkt, dass wir da ein sehr ausgewogenes Verhältnis haben.
Ja, vor allen Dingen ist es ja so, ihr habt ja mit der, ich glaube mit der TrailSense oder mit der RoadSense, das erste Mal euch auch einer anderen Form der Scheibe bedient. Also früher waren es ja immer diese gewölbten Scheiben und jetzt habt ihr das erste Mal eine zylindrische Scheibe. Und man hat, ja, das ist ja schon auch für den Optiker wahrscheinlich ein großer Schritt gewesen, oder?
Absolut. Und es sind ja auch immer erstmal, wie überall im Leben, dann Bedenken da. Wie funktioniert's? Was kann ich machen? Dann ist natürlich so ein bisschen auch immer gleich die Frage beim Optiker, wie kann ich es verglasen? Mhm. Ja, das ist natürlich tatsächlich so, wir können eine Brille mit dieser zylindrischen Scheibe aktuell nur mit einem sogenannten Clip-In verglasen. Heißt, ich habe im Prinzip hinterm Glas eine zweite Oberfläche. Wir haben diesen Clip-In aber optimiert. Ja, wir haben in der Zwischenzeit dann ein sehr großes Sichtfeld. Der Clip-In ist groß. Wir haben ganz viele Athleten, die da super damit klarkommen. Aber ich habe natürlich auf der anderen Seite auch die sagen, hey, es geht auch anders. Es geht quasi direkt eingeschliffen, ohne das jetzt zu sehr zu vertiefen, auch zu komplex für die Zuhörer zu machen. Aber es hat natürlich schon auch seine Vor- und Nachteile alles. Ja, und das ist am Ende wieder die Lösung zu finden, die halt funktioniert. Und auch dem Optiker zu sagen, ich weiß, du kommst mit der einen Variante extrem gut klar, aber wenn der Kunde kommt, sei mutig und probier eben unsere andere Lösung auch mal aus. Und das ist dieses Heranführen und auch mit ihm drüber sprechen, genau.
Ja. Ihr habt jetzt gestern nicht nur die kleine Größe vorgestellt, sondern ihr habt auch ein neues Material vorgestellt, aus dem die Brillen gemacht sind. Erklär mal vielleicht ein bisschen was dazu.
Genau, also ich meine, das ist der Wandel der Zeit. Wir sind im Sport draußen. Ich glaube, wenn wir alle nicht auf die Ressourcen achten, ja, und die Natur ausbeuten, Ressourcen ausbeuten, dann können wir irgendwann nicht mehr raus in diesen Sport machen. Deswegen ist der Anspruch bei uns auch schon immer da, zu schauen, wo kann man optimieren. Wir machen das schon viele Jahre in der Produktion, ob das jetzt irgendwie das Thema Wasser ist, Energie in Form von Solar vom Dach. Und dann hat man bei uns eben jetzt überlegt, wie kann man das Thema Material noch nachhaltiger angehen. Wir werden jetzt ab August umstellen eben auf das sogenannte Eco-PPX. Das ist einfach ein Material, ein Kunststoff, den wir aus Reststoffen aus der Agrar- und Forstwirtschaft gewinnen. Also im Grunde genommen ist es, wir haben es gestern präsentiert, es ist Baumrinde und Stroh, also es sind wirklich Reststoffe, Abfallstoffe, die anfallen, die eh da sind. Mhm. Und wir ziehen nicht irgendwo wieder was raus, verschwenden Ressourcen, sondern wir bedienen uns eben diesen Reststoffen, Stroh und Baumrinde, und daraus wird eben dieses Öl, aus dem wiederum unser Kunststoff wird, mit dem wir unsere Brillen herstellen.
Mhm. Jetzt ist das Thema Nachhaltigkeit ja irgendwie ja, überpräsent und jeder versucht irgendwie was Nachhaltiges zu machen. Oft geht das Thema Nachhaltigkeit aber auch auf Kosten der Funktion oder auf Kosten der Haltbarkeit. Und in meinen Augen ist es dann immer trotzdem nicht nachhaltig, weil wenn ich eine Jacke oder irgendwelche Produkte habe, die halt nicht so lange halten, wie die Produkte, die jetzt vielleicht am Anfang erstmal nicht ganz so umweltfreundlich produziert worden sind, aber eine zehnfache Lebensdauer haben, ist ja dieses Produkt dann doch am Ende nachhaltiger. Wie ist das bei euch? Also ihr habt natürlich da viele Tests gemacht. Was ist bei diesem Material anders, beziehungsweise wie schlägt sich das auf die Lebensdauer nieder?
Also wir haben es, wie du sagst, natürlich getestet, wir haben es angeschaut. Tatsächlich ist es so, dass wir bereits seit Januar auch angefangen haben, dieses Material sukzessive in den Produktreihen umzustellen. Also wir reden zwar immer drum, ab August wird alles nur noch neu mit dem neuen Material produziert. Wir haben das aber schon seit einem halben Jahr fließend am Laufen. Heißt, wir sehen, was machen die Produkte draußen, wie funktioniert es. Und die Leute merken keinen Unterschied. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Wir haben das einfach angefangen zu machen, umzustellen. Die Leute merken keinen Unterschied. Wir haben deswegen nicht mehr Reklamationen, wir haben deswegen nicht mehr Teile, die ja irgendwo gebrochen sind oder irgendwie sowas. Also wir haben eh einen Kunststoff, der darf eben nicht splittern, das ist ein Sicherheitsfaktor, aber wir erleben das eben seit einem halben Jahr, dass wir eben genau nichts merken. Und das ist genau der Anspruch natürlich gewesen, weil wir ein hochflexibles Material haben, das muss im Sport funktionieren. Nirgends ist es wichtiger, dass es nicht splittert, dass es diesen Belastungen standhält, dass es aber auch extrem lange genutzt werden kann. Ich meine, wir sind im extrem hochwertigen, damit auch hochpreisigen Segment unterwegs. Wir haben nicht den Anspruch, dass sich jeder einmal im Jahr eine neue Brille kauft. Und deswegen muss es funktionieren, auch langfristig. Und genau das ist eben die Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben. Dieser fließende Übergang zeigt es jetzt schon, dass eben das Material genauso widerstandsfähig ist und hochwertig, wie wir das von Evil Eye kennen.
Ja. Genau. Okay, ich durfte die Brille ja schon testen. Wir haben diesen Inselride damit gemacht, zwar mit Martin Donut. Und ich war tatsächlich ganz begeistert auch von diesem, ich weiß nicht, ich hatte ja so ein bisschen Prototypen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich auf jeder Brille ist, aber es gibt so ein bisschen anderes Finish von der Oberfläche. Ist das ein Prototypenmaterial oder ist es dann wirklich am Ende in der Serie auch so?
Da kommen jetzt tatsächlich zwei Sachen zusammen, weil wir haben ganz, ganz neu drei neue Farbwege. Und das ist eher die Haptik, die du gespürt hast. Wir haben eine Farbreihe, die sich Raw nennt. Also die ist im Prinzip nicht oberflächenversiegelt, sondern die kriegt so ein bisschen nicht extrem. Ich habe sie selber jetzt eine mit dem Material schon seit einem halben Jahr im Einsatz. Also die Brille sieht jetzt nicht extrem used aus. Hm. Aber das ist so ein bisschen das, was man eben mit der will. Die sollen so ein bisschen used Look bekommen. Das ist so das eine und die fühlt sich tatsächlich auch so ein bisschen anders an in der Oberfläche. Mhm. Wir haben aber auch eine, die hat, jetzt fällt mir tatsächlich der Fachausdruck gerade gar nicht ein, aber die hat im Prinzip so silberne Partikel drin, sodass die eben ihre Farbe im Licht verändert.
Ja.
Und das ist total spannend, aber diese Partikel, die eingearbeitet sind, die spürt man natürlich so ein bisschen in der Oberfläche und da kommt es eher her. Also
ich finde das mega cool, also ich finde das super schön, die ist so ein bisschen mattiert und schaut halt einfach, ich mag das.
Ja, aber das ist genau das. Also da kommen gerade tatsächlich zwei spannende Dinge zusammen. Wir haben natürlich die Materialumstellung. Wir haben aber irgendwie drei ganz neue Farbwege, die ganz cool sind. Man arbeitet da jetzt einmal eben mit diesen Partikeln, dass eben das im Licht natürlich dann viel strahlender wirkt, eher diesen Glanzeffekt hat. Wenn kein Licht drauf fällt, ist die Brille eher matt. Dann habe ich eben zusätzlich noch einen anderen Farbweg. Das ist dieses Raw, also wo ihr so ein bisschen diesen leicht used Look dann bekommt. Und das ist eben total cool, dass wir da jetzt neue Farbwege haben und damit auch so ein bisschen spielen können, weil am Ende sind wir jetzt schon auch wieder beim Thema Mode und wie sieht eine Brille aus. Ich will den Leuten auch ein Stück weit schon auch neue Dinge zeigen, die wir ja, ohne jetzt groß Ressourcen zu verschwenden, einfach ausprobieren können. Jetzt sind einfach nur andere Techniken, die wir anwenden und haben dadurch ganz neue Effekte auch in der Brille. Und das ist für uns natürlich auch spannend, das auszuprobieren. Ja.
Ja. Wie schaut denn das aus, wenn wir jetzt schon über neue Sachen reden? Jetzt so zum Ende der Folge, kannst du schon irgendwie was teasern? An was arbeitet ihr? Was sind irgendwie so die neuen Sachen am Brillenmarkt? Was interessiert dich? Was gibt es vielleicht auch demnächst bei Evil Eye zu sehen?
Also ich glaube, ich habe jetzt schon mit August schon geteasert. Wir haben es gestern Abend schon gemacht. Also wir sind schon überall drin. Du durftest schon testen. Das ist tatsächlich, habe ich vorher gesagt, XS und eben drei ganz neue coole Farbwege. Also wer jetzt gerade irgendwie schon daheim ist und sagt, neue Sportbrille bräuchte ich eigentlich mal und eigentlich mir waren immer alle zu groß. Es lohnt sich zum einen mal auf XS zu warten und dann vor allem auch die coolen neuen Farben sich einfach anzuschauen. Und dann ist es natürlich auch für nächstes Jahr. Also wir denken weiter, wir denken in alle Richtungen weiter. Das Thema Monoscheibe wird uns nicht verlassen. Das sind schon Gedanken da, es sind aber auch in andere Richtungen natürlich Entwicklungen da. Also ob das jetzt die zweigeteilte Scheibe ist, die uns nicht verlässt. Also ich glaube, wir haben einfach gesehen und wir sehen immer noch, es ist am Ende die Bandbreite, es ist nicht nur die Monoscheibe, es ist nicht nur der Klassiker von früher mit der zweigeteilten Scheibe, sondern am Ende ist es die Summe, mit der wir dann erfolgreich den ganzen Markt eben bedienen können.
Genau. Ja. Super, dann bin ich richtig gespannt, was da kommt und bedanke mich erstmal für deine Zeit. Es war schön, gestern Abend das Event mit dir zu machen und es war schön, jetzt mit dir zu reden. Und dann würde ich sagen, wir bauen noch ab und dann sehen wir uns demnächst wieder, hören uns demnächst wieder. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir, Tobi, dass ich dabei sein durfte.
Sehr, sehr gerne.
Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.